Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, der es gerade nicht leicht hat. Martin Huber, Generalsekretär der CSU, der gerade etwas erklären muss, was man irgendwie keinem so richtig erklären kann. Denn einerseits muss er erklären, warum für die im Koalitionsvertrag sogar schriftlich versprochene Senkung der Stromsteuer jetzt doch kein Geld da ist. Warum aber andererseits für das Lieblingsprojekt der CSU die Mütterrente so viel Geld da ist, dass man sie sogar vorzieht. Ironisch ist, beides kostet ziemlich genau 5 Milliarden. Wo wir gerade über Geld reden, was wird eigentlich der Iron Dome kosten? Ein Schutzschirm mit etwa 100.000 Drohnen, 2.000 Abfangraketen, über den Sie in der CSU gerade so viel reden. Das fragen wir Ihnen herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind.
Sehr gerne.
Und wir wollen Anna Lehmann, die Parlamentskorrespondentin der TAZ, fragen, was das für ein Projekt ist, über das da offenbar intern sehr viel diskutiert wird und was eigentlich wirklich gemeint ist, wenn die CSU fordert, Bayern zum, ich zitiere, Defense-Tech-Standort Nummer 1 auszubauen. Geht es da wirklich nur um Sicherheit oder geht es in Wahrheit vielleicht auch um die im Moment etwas schwächelnde bayerische Wirtschaft? Und ist das auch der Hintergrund für den, wie ich fand, erstaunlich offen ausgetragenen Streit um die Stromsteuer, von dem sie sagt, das hatte schon was Ampeliges. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und spätestens da kommt dieser Mann ins Spiel, Gerald Knaus, einer der europäischen Migrationsexperten. Es gibt da diese eine Geschichte, die auch Martin Huber dieser Tage bei sehr vielen Gelegenheiten erzählt. Und die geht ungefähr so. Die Migrationswende ist in vollem Gang. Die Zahlen gehen deutlich zurück. Alles ein großer Erfolg. Und es gibt ihn, der erstaunlich oft das genaue Gegenteil erzählt, und zwar in sehr klaren Sätzen. Die Grenzkontrollen, sagt er, sind ein großer Bluff oder auch Thema eklatant verfehlt. Was stimmt wirklich und was passiert da tatsächlich? Denn dass die Zahlen gerade runtergehen, bestreitet auch er nicht. Die Frage ist nur, warum? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und dann ist da noch Israel, der Iran, Gaza und die Frage nach dem Frieden. Frederik Pleitgen ist heute unser Gast, internationaler Korrespondent für die Kollegen von CNN, der vor ein paar Wochen hier in diesem Studio saß und am nächsten Morgen, glaube ich, direkt von Hamburg nach Teheran reiste, der dort die Bomben fallen sah. Eine explodierte keine 500, 600 Meter entfernt, so berichtet er das. Er war, soweit ich weiß, der einzige westliche Korrespondent überhaupt, der in dieser Phase in Teheran war. Wie also hat er all das erlebt? Was passiert da gerade hinter den Kulissen? Wie könnte sie aussehen, die Neuordnung, die künftige Friedensordnung im Nahen Osten? Oder ist das schon wieder viel zu optimistisch? All das werden wir ihn fragen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich sehr gespannt bin. Herr Pleitgen, vielleicht die erste Frage an Sie. Gestern dieses Treffen Trump-Netanyahu, das dritte in 6 Monaten. Wie viel näher sind wir denn jetzt an einem echten Wendepunkt?
Ich glaube, das kommt langsam in die Phase, wo es möglicherweise einen Waffenstillstand, einen längerfristigen in Gaza geben könnte, weil auch dieser Konflikt zwischen Iran und Israel, der ist natürlich nicht vorbei, der geht natürlich noch weiter, aber der ist zumindest jetzt aus der heißen Phase erstmal raus. Und ich glaube, dass Trump jetzt unheimlich Druck auf Netanyahu auch machen wird, das Angebot anzunehmen. Die Israelis haben das ja formell schon angenommen und wollen jetzt auch in Verhandlungen eintreten in Doha. Also die Chance ist jetzt im Moment da. Dann hat Netanyahu hat ja auch den Trump für den Friedensnobelpreis.
Ja, über die Szene müssen wir gleich mal reden. Vorab, wie haben Sie die wahrgenommen? Ich meine, allein dieses Foto, wenn man das da hinten sieht, vielleicht können wir das nochmal im Vollbild wirklich zeigen. Trump, der irgendwie so komisch geistesabwesend irgendwie vor sich hinguckt, weil er offenbar weiß, dass da einer ist, der ihn irgendwie umgarnt. Und dann gibt es da noch ein anderes. Das ist auch interessant. Da sehen wir das noch mal ein bisschen deutlicher. Aber auch Netanyahu rechts, der ihn anguckt wie jemand, der sagt, ich erwarte was von dir, ich will was von dir, der ihn umschmeichelt ganz offen.
Ja, nur schmeicheln gibt's ja nicht in der Politik. Ne? Also er weiß natürlich schon, dass Trump nichts mehr will, als den Friedensnobelpreis zu gewinnen. Und da geht er auch schon fast damit hausieren, mit den ganzen Konflikten, die er gelöst hat. Und das weiß Netanyahu natürlich auch und hat ihn jetzt da halt vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis. Hat ihm sehr geschmeichelt, dem Trump, hat er gesagt, vielen Dank und das ist eine ganz tolle Geste sei. Das ist natürlich in diesen Verhandlungen ganz wichtig, weil die Amerikaner wollen halt, dass
Aber war das vorher besprochen, diese
Nein. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Vorbilder. Dafür war Trump auch viel zu überrascht.
Bevor wir diese Szene noch mal sehen, können Sie noch mal kurz erklären, wer sitzt da? Wen sehen wir da? Wir sehen Trump, wir sehen Netanyahu.
Warren Dermer ist einer der Hauptberater und einer der Hauptminister von Netanyahu. Netanyahus Frau ist daneben. Dann ist natürlich Donald Trump und ein paar von seinen Ministern.
Im Hintergrund, glaube ich, war noch Pete Hegseth, ne, der Verteidigungsminister, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also von Trump gerade verdeckt.
Ja, genau. Ja. Ja, Hexer sitzt natürlich auch dabei, natürlich die Verteidigungskooperation.
Da sehen wir auf dem Foto, sieht man es, ne?
Ja, rechts, genau, die Verteidigungskooperation zwischen Israel und den USA ist natürlich ganz wichtig. Und die Trump hat ja auch gesagt, die kommen ja jetzt gerade quasi aus einem Einsatz, wo sie Schulter an Schulter gestanden haben gegen den Iran. Ne? Da haben ja die Israelis losgelegt. Viele von den Sachen, die Israelis gemacht haben, hätten sie natürlich auch nicht ohne amerikanische Unterstützung machen können, weil die sind ja da wochenlang über irakischem Gebiet geflogen. Das geht natürlich nicht so einfach, wenn die USA da nicht in der Region auch ein bisschen Druck machen. Und vor allem, was die Luftabwehr anging von den Israelis, waren die USA natürlich super wichtig.
Lass uns einmal reinschauen in diese Szene. Es ist interessant, wo ich dieses Foto hier gerade sehe. Vielleicht können wir das noch einmal kurz zeigen. Diese Perspektive. Wir sehen auch den Fotografen bei der Arbeit und wir sehen sogar, glaube ich, den Moment, in dem dieses Foto entsteht. Wir schauen mal kurz rein.
Ich möchte Ihnen Wertschätzung und Bewunderung aussprechen. Nicht nur aller Israelis, sondern des gesamten jüdischen Volkes und vieler Bewunderer auf der ganzen Welt für Ihre Führungsstärke. Als Anführer der freien Welt, der sich für eine gerechte Sache einsetzt und für Frieden und Sicherheit in vielen Ländern, aber jetzt ganz besonders im Nahen Osten. Wir haben große Chancen vor uns. Der Präsident hat ein außergewöhnliches Team und ich glaube, unsere Teams bilden eine außergewöhnliche Kombination, um Herausforderungen zu meistern und Chancen zu ergreifen. Aber der Präsident hat schon große Chancen genutzt. Er hat die Abraham-Abkommen möglich gemacht. Er schafft in einem Land nach dem anderen in immer mehr Regionen Frieden. Deshalb möchte ich Ihnen, Herr Präsident, diesen Brief überreichen, den ich an das Nobelpreiskomitee geschickt habe, indem ich Sie für den Friedensnobelpreis vorschlage. Sie haben ihn sich redlich verdient und Sie sollten ihn bekommen.
Vielen Dank. Das wusste ich nicht. Wow. Gerade von Ihnen bedeutet mir das sehr viel. Vielen Dank, Bibi.
Wow.
Ja, also ich glaube nicht, dass das vorher wusste.
Nach Mark Rutte der zweite Schleimteppich, den wir dieser Tage
sehen. Also klar, das sieht natürlich sehr nach Schmeichelei aus. Und Netanyahu ist ja nicht ohne Grund so lange so erfolgreich im politischen Geschäft. Also er weiß schon genau, welche Knöpfe er drücken muss. Und vor allem bei Trump, der will natürlich nichts mehr als den Friedensnobelpreis zu bekommen, weil er war ja auch relativ sauer, dass Obama den hatte und er nicht. Andererseits muss man sagen, es gibt zwei Sachen, die Netanyahu gesagt hat, die sicherlich stimmen. Also der Trump hat schon einige Sachen gemacht, die schon auch wichtig sind. Also diese Abraham-Abkommen, das ist schon im Nahen Osten
Trump ein
Abkommen,
1, ne?
Genau, das immer noch relativ wichtig ist für Stabilität.
Muss man kurz erklären, ne?
Das ist ein Abkommen, wo mehrere muslimische Länder Israel anerkannt haben und Frieden mit Israel geschlossen haben.
Insbesondere,
genau. Einige Golfstaaten, Marokko zum Beispiel auch, ich glaub, Sudan, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele da drin sind, aber das ist schon auch zumindest ein Abkommen, das relativ lange gehalten hat und relativ lange auch noch hält im Nahen Osten. Und das andere, was glaube ich auch klar ist, ist, dass jetzt natürlich eine Phase ist im Nahen Osten, wo viele schreckliche Sachen immer noch passieren. Also wenn man sich jetzt Gaza zum Beispiel anguckt, wenn man sich jetzt gerade die Militärkampagne, diesen Krieg im Iran anschaut oder auch teilweise die Sachen, die im Libanon passiert sind. Aber es ist jetzt schon auch eine Phase, wo es natürlich viele Chancen auch gibt im Nahen Osten. Wenn man sich jetzt Syrien anguckt, wie das Verhältnis mit Israel definiert werden kann, das Verhältnis mit der Türkei definiert werden kann, aber auch in Sachen Iran und den Golfstaaten. Da ist schon enorm viel jetzt in Bewegung. Und da liegt es jetzt halt an Trump, ob er sich diesen Nobelpreis verdienen kann.
Bevor wir gleich nochmal über diese Szene ein bisschen ausführlicher sprechen, weil mich sehr interessieren würde, was Sie alle hier darüber denken, nochmal an Sie die Frage, Herr Pleitgen, Syrien, weil wir das gerade hier auf der Karte sehen. Ist das sozusagen der Schlüssel?
Ich glaube, das ist einer der Schlüssel. Also Syrien hat ja nie ein Waffenstillstandsabkommen gehabt, aber keinen Friedensvertrag mit den Israelis gehabt. Es gab nie diplomatische Beziehungen. Und es gab in Syrien natürlich auch viele Gruppen, wie zum Beispiel die Hisbollah, die agiert haben, die Israel als massive Bedrohung gesehen haben. Deswegen hat Israel jahrelang immer wieder bombardiert. Auch als die Russen da waren, hatten sie ein stillschweigendes Abkommen mit den Russen, wo die Russen dann ihre Flugabwehrsysteme ausgeschaltet haben, als die israelischen Flugzeuge da in die Nähe gekommen sind. Das war immer so ein Unsicherheitsfaktor. Und das ist jetzt natürlich größtenteils weg. Und man hat jetzt mit Ahmed al-Sharra jemanden, der eigentlich unorthodoxer nicht sein könnte. Das ist ja vorher ein Islamist gewesen, ist er immer noch, aber auch jemand, der in Gruppen gekämpft hat, die komplett auch gegen die Vereinigten Staaten
ja,
waren.
Ja, worüber reden wir da? Über Al-Qaida, über Al-Nusra, über
und der jetzt aber versucht, ja, das zusammenzuhalten und auch gesagt hat, dass er möglicherweise einen Frieden mit Israel haben wollen würde. Und das wäre natürlich eine Riesenchance für Syrien, wo Trump ja schon gesagt hat, dass er die mit Sanktionen wegmachen will, aber auch generell für die wirtschaftliche Entwicklung von Syrien und damit auch für die Stabilität in Syrien, in der Türkei, in Israel, auch im Verhältnis, wenn man sich anguckt, das Verhältnis zwischen dem Iran und den Golfstaaten, auch das könnte dadurch als Katalyst oder als Katalysator enorm verbessert werden. Man hört jetzt auch von den Golfstaaten, dass sie ihre Beziehungen zum Iran auch vielleicht doch ganz normalisieren wollen, auf jeden Fall wesentlich verbessern wollen. Also jetzt zurzeit ist es eine Phase, wo man sagen muss, dass weite Teile des Nahen Ostens in Trümmern liegen, aber so, gleichzeitig jetzt schon auch die Chance.
Ja, es ist beides. Ja. Es ist das Grauen dieses Krieges und es ist möglicherweise auch die Chance auf einen echten Neuanfang. Muss ich nur mal klar machen, ne? Der Mann, der da gerade links saß, der neue Regierungschef in Damaskus, ich meine, das ist jemand, der vor wenigen Jahren noch auf der Fahndungsliste der Amerikaner stand. $10 Millionen Kopfgeld. Ja, auf diesem Mann, mit dem sitzt jetzt der amerikanische Präsident.
Al-Sham, Nusra-Front, klar, der war da so. der Emir für Syrien. Das war schon jemand, den die USA aktiv gesucht haben. Mhm. Und jetzt hat ja schon ein Treffen mit Trump gehabt. Und hat Trump gesagt, das ist ein gut aussehender junger Mann. Auch natürlich forciert durch die Golfstaaten. Aber wenn ich jetzt mit Leuten rede, die nach Damaskus gehen, die sagen schon, das ist eine ganz optimistische Phase, die ja jetzt im Moment da ist, aber es ist natürlich viel, was noch aufzuarbeiten ist. Da war ja schon eine Schreckensherrschaft da sehr lange. Es sind sehr viele Leute zu Schaden gekommen und das ist natürlich auch ein Gebilde mit ganz vielen unterschiedlichen Volksgruppen, unterschiedlichen Religionen, die sich viele einander nicht trauen. Das ist eine gefährliche Phase, eine, die einem Sorgen machen sollte, aber gleichzeitig auch eine große Chance zurzeit, glaube ich, für Syrien.
Frau Lehmann, noch einmal zu dieser Szene. Ich meine, man sieht diese Szene in einem Weißen Haus. Man sieht, wie Netanyahu ihm diesen Brief überreicht und sagt, das habe ich an das Nobelpreiskomitee geschickt. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das sehen?
Na, ich habe gedacht, Merz muss blass geworden sein vor Neid. Der kam ja nur mit der Geburtsurkunde des Großvaters an, aber mit so einem Brief, da hätte er natürlich viel mehr Boden wettmachen können. Hätte vielleicht auch Einfluss auf die Zollverhandlungen gehabt. Ich denke, es fließt ja sehr viel diplomatische Energie momentan da rein, irgendwie Trump bei Laune zu halten. Also egal, worum es gerade geht, ob es jetzt um die Beziehung Israel-USA geht und um das Backing gegen den Iran, ob es nun um die Beziehung zwischen Europa und Amerika geht, wo es darum geht, kriegt man irgendwie die Megazölle, die Trump angekündigt hat, auf ein erträgliches Maß runter oder ob es darum geht, die Ukraine weiter zu unterstützen und die USA da bei der Stange zu halten gegen Putin. Also die Schleimspur, die diverse Staatschefs, man muss von männlichen Staatschefs reden, da hinterlassen, ist schon ziemlich breit. Und für Trump ist halt alles irgendwie ein Deal. Und da ist immer die Frage, wie nachhaltig ist denn das, was er da gerade tut? Und zu den Abrams-Abkommen vielleicht noch ein Wort. Ja, die waren schon erfolgreich, aber man muss sagen, wenn das jetzt der Kardinalfehler dieser Abkommen lag ja eigentlich darin, dass man die palästinensische Frage vollkommen ausgeklammert hat. Ja. Und ich würde sagen, nachhaltigen Frieden im Nahen Osten, widersprechen Sie mir, wird es wahrscheinlich nicht geben, ohne dass man diese Frage auch adressiert.
Die Frage ist natürlich, ob man die Abraham Accords hätte machen können, wenn man die palästinensische Frage damit reingebracht hätte oder ob das dann die auch von vornherein zum Tode verurteilt hätte. Ich glaube, das Ding im Nahen Osten, gerade in dieser Phase, war halt, dass man vielleicht mit einem kleinen gemeinsamen Nenner anfängt und dann versucht, das auszuweiten. Aber das ist die ganze palästinensische Frage, die ist ja jetzt sowieso in einem ganz anderen Status jetzt zurzeit mit diesem Krieg, der da die ganze Zeit tobt. Ich glaube, dieses Abkommen ist schon wichtig für den Nahen Osten und ist auch zumindest eins, das gehalten hat. Man fängt ja sehr klein an, also dass ein Abkommen überhaupt hält. Das ist ja schon mal was man da in der Region nicht so oft sieht.
Und vielleicht muss man an der Stelle auch einfach mal ehrlicherweise sagen, Trump hat, was das angeht, durchaus das eine oder andere erreicht. Also es ist kein Grund sozusagen immer hämisch darüber hinwegzugehen, finde ich, sondern muss man dann auch mal anerkennen. Wie schaut Gerald Knaus da drauf, bevor wir gleich Herrn Huber fragen?
Also ich frage mich, ob das wirklich ein so hilfreicher Zug war von Netanyahu als vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagter Staatschef.
Sie meinen jetzt die konkrete Situation?
Ja, ja, die konkrete Situation, dass Netanyahu,
das ist noch mal was anderes,
Norweger...
Ich meinte jetzt generell Trump, ja, nein, aber in seinem Bemühen, sagen, erkennbar...
Norwegen ist eines, ja, der, ich war jetzt vor kurzem in Oslo,
ja,
und das ist eines der Länder in Europa, die am meisten auf das internationale Recht setzen. Die unterstützen den Strafgerichtshof wie kein anderes Land. Mhm. Und zwar parteiübergreifend. Und ob ein norwegisches Nobelpreiskomitee so gut darauf anzusprechen ist, wenn ein vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagter Staatschef einen anderen Staatschef, der internationales Recht rechts und links und oben und unten bricht. Denn das kann man bei Trump auf jeden Fall sagen. Seine Vorschläge für Gaza sind 2 Millionen Menschen zu vertreiben. Ob das bei Norwegern, die den Friedensnobelpreis vergeben wollen, so gut ankommt, frage ich mich. Und die großen Tests liegen ja noch vor uns. Dass gleichzeitig Donald Trump in den USA die Demokratie an einen Abgrund führt, dass dort die Menschenrechte systematisch verletzt werden. Wir sehen es jetzt mit dem Aufbau der ICE, der Immigration and Customs Enforcement Einheit, dass dort eine Militarisierung der Politik erfolgt, wo das Militär mittlerweile Flüchtlingslager oder Lager für Migranten überwachen soll. All das, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das ist vielleicht gut. Vielleicht kann Friedrich Merz oder ein anderer Politiker in 2 Jahren Donald Trump nochmal vorschlagen. Ich glaube nicht, dass er den Nobelpreis bekommen wird.
Also das war auch das, was ich dachte. Also wenn du sicher willst, dass er ihn nicht kriegt,
dann
lässt du ihn von Netanyahu empfehlen für den Nobelpreis. Wie sehen Sie das? Würden Sie sagen, Trump sollte den Nobelpreis kriegen, Herr Huber?
Ich glaube, Trump würde sich sehr freuen, aber ich glaube auch, dass das Komitee noch andere Vorschläge prüft.
Hat er verdient, aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das ist eine schwierige Entscheidung. Und Sie sehen es ja auch zum Beispiel bei Barack Obama. Der hat ihn ja auch bekommen, sehr früh zu Beginn seiner Amtszeit. Ich glaube, es ist generell schwierig, wenn Politiker, die mitten im Amt sind, solche Auszeichnungen bekommen. Ja, sie sind dann auch gehemmt in ihren Aktionen. Sie haben das bei Barack Obama gesehen. Und am Ende muss man natürlich auch sehen, der Nahe Osten ist natürlich schon auch eine ganz besondere Situation. Und
die auch deutsche Politiker vor besondere Herausforderungen gerade stellt, Herr Huber.
Wir haben natürlich immer auch eine besondere Beziehung und Verantwortung zu Israel.
Der Innenminister, Ihr CSU-Innenminister, war gerade auf Staatsbesuch in Israel. Warum?
Naja, weil Israel ein enger Partner ist, weil für uns das Existenzrecht Israel auch Staatsräson ist. Und insofern sehe ich jetzt keine Schwierigkeit, wenn der Bundesinnenminister in so einer herausfordernden Situation nach Israel reist. Dort
aber den, Sie sagen es ja, er ist der Bundesinnenminister.
Dort den Staatspräsidenten.
Ich dachte immer, das ist der Job des Bundesaußenministers.
Naja, aber Alexander Dobrindt hat ja auch andere Termine wahrgenommen. Er hat sich natürlich mit Benjamin Netanyahu getroffen. Er hat sich auch mit dem dortigen Innenminister und Verteidigungsminister getroffen. Und insofern wüsste ich jetzt nicht, was
Was zu besprechen.
Na, es geht natürlich auch um Dinge der inneren Sicherheit, auch die Dinge, die wir auch lernen können. Und darüber hinaus haben wir da auch als CSU und auch als Bayern immer ein besonders enges Verhältnis zu Israel, auch in diesen Stunden.
Geht es auch um was anderes? Geht es da auch darum, sozusagen klar Position zu beziehen als CSU in Abgrenzung zur CDU?
Ich sehe da jetzt den Unterschied nicht in der Art und Weise, wie
Soll
Sie ihn versuchen.
Mal kurz vortragen?
Sie, naja, ich weiß schon, worauf Sie raus wollen, aber ich sehe schon, dass wir als CSU natürlich immer in besonderer Weise an der Seite von Israel stehen, ist klar. Sie werden jetzt wahrscheinlich die eine oder andere Äußerung des Bundesaußenministers zitieren, aber er hat das ja auch schon wieder relativiert, wenn Sie das Stichwort Zwangssolidarisierung ansprechen. Das hat ja Joe Vardy wohl auch selbst schon wieder relativiert und bedauert, dass er diesen Ausdruck verwendet hat. Und ich denke, dass es insgesamt auch sehr klar ist, dass wir an der Seite Israels stehen.
Ist das richtig so klar innerhalb der Union, wo da Ihre Position ist tatsächlich?
Für mich ist das völlig
klar. War ja nicht nur der Außenminister. Der Außenminister hat davon gesprochen, es darf keine Zwangssolidarität mit Israel geben.
Was er mittlerweile ja zurückgenommen hat. Er hat sich zumindest etwas davon distanziert und hat die Wortwahl bedauert und hat gesagt, er würde sie nicht wieder verwenden.
So, dann erinnere ich den Bundeskanzler, der sagt, ich weiß nicht, wohin das führen soll, was da gerade in Gaza passiert. Was ist das eigentlich für eine Politik? Was passiert da gerade? Und dann kommt erstaunlich klar erkennbar die CSU immer und sagt, für uns ist das eine ganz andere Sache. Wir bieten vollumfängliche Unterstützung. Das ist unsere Position militärisch und auch zu allen anderen politischen Fragen. Das war die Formulierung von Dobrindt. Was heißt das denn konkret?
Ja, zum einen ist es natürlich legitim, auch in einer freien Gesellschaft Israel zu kritisieren. Gleichzeitig ist für uns aber auch klar, dass Israel die weitere Unterstützung braucht. Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und man darf sich schon auch immer mal nicht vergessen, in welcher Situation Israel ist, zumal seit dem 7. Oktober 23. Es ist der größte Mord an Juden seit der Shoah, der am 7. Oktober 23 verübt wurde. Israel ist in einer permanenten Situation der Bedrohung und der Herausforderung. Und deswegen ist unsere Position auch klar, dass Israel weiter unterstützt werden muss. Natürlich mit den entsprechenden Prüfverfahren, aber prinzipiell auch weiterhin unterstützt werden muss mit Waffen.
Komme, was wolle und egal, wie es in Gaza weitergeht.
Das Leid in Gaza lässt niemanden unberührt. Und natürlich ist klar, dass man sich die Frage stellen kann, was ist jetzt in Gaza militärisch noch an Zielen zu erreichen. Das kann ich jetzt von hier aus auch nicht beurteilen. Aber Fakt ist natürlich auch, dass Israel in einer Situation der permanenten Bedrohung lebt. Und wenn Sie sich jetzt auch nochmal...
Von Gaza aus?
Insgesamt haben Sie ja eine Situation gehabt, dass Israel organisiert vom Iran umgeben war von dem sogenannten Ring of Fire. Mit den Houthi-Rebellen, mit dem Iran selber, mit der Hamas und dergleichen mehr. Und deswegen ist natürlich schon auch zu betrachten, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten erreicht wurde, dass dieser Ring of Fire gesprengt wurde. Und dass Israel natürlich schon auch, wie gesagt, in dieser permanenten Situation der Bedrohung auch handeln muss. Schauen Sie mal, welches Land der Welt ist denn in der Situation, umgeben zu sein von Nachbarn, die als Hauptstaatsziel haben, dieses Land auszulöschen? Es geht ja nicht um ein paar Fragen, die sage ich mal, irrelevant sind. Es geht um das Existenzrecht Israels, von sämtlichen Nachbarn in Frage gestellt wird. Das, finde ich, macht schon auch etwas mit einem Land. Da tut man sich dann vielleicht ein bisschen leicht, hier aus dem klimatisierten Fernsehstudio heraus das zu kommentieren. Aber ich finde schon, es ist eine ganz besondere Situation, in der der Staat Israel sich da befindet.
Frau Lehmann, was passiert denn da gerade auf der Unionsseite?
Naja,
also ich nehme das anders wahr. Ich merke, man ringt da um eine Position und die Position der CSU ist eine andere als die der CDU. Dann wird zum Teil wieder zurückgerudert. Was ist denn tatsächlich im Moment die Israel-Politik der deutschen Regierung mit Blick auf die Union?
Das kommt darauf an, wohin man schaut. Also in Bezug auf Gaza gab es schon deutlich vernehmbare Dissonanzen. Also die waren ja auch öffentlich. Also Herr Wadephul, der Außenminister, hat ja auch verklausuliert oder mehr oder weniger direkt gesagt, man muss noch mal überprüfen, ob man überhaupt noch Waffen liefern soll nach Israel. Und das wurde dann von Alexander Hoffmann sofort dementiert und sagt, hier, Freunde werden nicht sanktioniert. Da gab es schon...
Die aktuelle Regierung hat seit Amtsantritt, glaube ich, für im Gegenwert von 4 Millionen ungefähr Waffen geliefert nach Israel, ne?
Ich weiß nicht, ob seit Amtsantritt, aber seit Beginn des Krieges in Gaza, also seit dem Überfall der Hamas auf Israel. Mhm. Und das, was sozusagen in Gaza passiert, es ist ja nicht nur, dass es keinen unberührt lässt. Ja, die offizielle Sprachregelung ist ja immer, das ist nicht akzeptabel. De facto akzeptiert die Bundesregierung das. Also die tut ja nichts, um irgendwie in irgendeiner Weise Druck auszuüben. Und vorsichtige Überlegungen des Außenministers, dass man vielleicht doch mal den Worten Taten lassen folgen lassen sollte, wurden ja dann sofort in die Schranken gewiesen. Also Wadephul hat es, glaube ich, auch so nicht wiederholt. Etwas anderes ist, wenn man nach Iran guckt, da sind sich CDU und CSU relativ einig in der Wortwahl. Merz hat von Drecksarbeit gesprochen, die Israel dort für uns erledigt. Und Dobrindt hat ja noch mal bekräftigt, dass Israel da die volle Unterstützung hat. Ich finde es in einer gewissen Weise problematisch, weil es wird ja nie darüber geredet, ob das jetzt völkerrechtlich legitimiert war oder nicht. Also es gibt ja mittlerweile ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, das besagt, also diese Bedrohungslage, die Israel für sich reklamiert, um das eben auch völkerrechtlich legitim durchführen zu können, die sei so nicht gegeben gewesen.
Ich möchte aber da schon nochmal einhaken, auch an der Stelle, weil, wie gesagt, das menschliche Leid auch im Gazastreifen kann niemanden unberührt lassen. Was für mich aber schon auch noch ein Punkt ist, der in meinen Augen auch zu wenig diskutiert wird, ist natürlich schon auch, dass die Hamas auf perfide Art und Weise diese Bilder provoziert. Israel warnt ja auch die Zivilbevölkerung vor, bevor sie angreift.
Wo sollen die denn hin?
Also Israel, und Sie wissen auch, Herr Lanz, dass die Hamas oft das mal auch unterbindet, dass die Bevölkerung fliehen kann. Auch das Thema Hilfslieferungen war erst vor kurzem auch in der Berichterstattung, dass die Hamas unterbunden hat, dass die Zivilbevölkerung Zugang hat zu den Hilfslieferungen, um eben auch entsprechende Knappheiten zu provozieren, dass die Hamas auch selbst versucht, an Hilfslieferungen mitzuverdienen. Ich finde, das gehört schon auch zum ganzheitlichen Bild.
Woher wissen Sie das?
Ich weiß es zum Beispiel auch von jemandem, der öfter hier zu Gast ist bei Ihnen. Ich bin da auch im guten Austausch
mit. Weil Sie sonst sagen irgendwie, ansonsten weiß man nicht so ganz genau, was da eigentlich passiert.
Ich habe diesbezüglich
hier Punkt wissen Sie es plötzlich ganz genau.
Ja, ich beziehe mich auf jemanden, der auch oft und gerne bei Ihnen zu Gast ist, auf Ahmad Mansur, mit dem ich da auch in meinem guten Austausch bin, dem ich da schon auch Glauben schenken kann.
Nochmal, wenn Sie diese Opferzahlen sehen, gerade auch nach oben korrigiert, gab jetzt eine unabhängige Untersuchung, eine Studie, die sagt, wahrscheinlich sind die Opferzahlen noch viel, viel höher. Wir reden über 75.000 bis 80.000 Tote, davon ein Großteil Frauen und Kinder. Mhm. 2 von 3 Häusern in Gaza stehen nicht mehr. Ist das gerechtfertigt?
Die Situation ist, dass natürlich diese Bilder niemanden kalt lassen. Und sage ich mal, das ist menschliches Leid, das uns alle berührt. Gleichwohl muss man natürlich sehen, dass der Hauptschlüssel auch für den Konflikt bei der Hamas liegt. Die Hamas hätte es in der Hand, den Konflikt sofort zu beenden, indem sie die Geiseln freilässt und eben natürlich auch eine Lösung geschaffen wird, die auch das Existenzrecht Israels anerkennt. In der Tat muss man aber jetzt mittlerweile auch die Frage stellen, welche militärischen Ziele weiterhin verfolgt werden im Gazastreifen.
Das ist Januar 25 hier, ne? Diese Bilder. Ist das gerechtfertigt? Nochmal. Und auch auf die Gefahr hin, dass irgendjemand wieder sagt, ich sei wie Elon Musk auf Ketamin. Ich stelle die Frage nochmal. Ist das gerechtfertigt?
Es ist eine Frage, die sich leicht stellen lässt hier aus dem Fernsehstudio heraus.
Nein. Wir sehen diese Bilder und wir sollten uns nicht hinter so Formulierungen verstecken. Wir alle müssen uns doch die Frage gefallen lassen, ob man das hier völkerrechtlich oder einfach schlicht und ergreifend aus der Perspektive von Menschenrechten, von ein bisschen Empathie, von ein bisschen Mitleid, ob man das in irgendeiner Form rechtfertigen kann.
Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass der Konflikt zu einem Ende gebracht werden muss, dass hier auch eine Friedenslösung notwendig ist. Dass natürlich in der Tat auch die Frage gestellt werden muss, inwieweit auch hier eine Friedenslösung gangbar ist. Natürlich sind diese Bilder etwas, die einen beschäftigen und dieses Leid, das dort auch passiert. Gleichwohl muss man natürlich auch immer die Situation sehen, dass Israel in einem permanenten Kampf ist ums eigene Überleben und dass die Hamas natürlich schon auch den Schlüssel in der Hand hat, den Konflikt zu beenden, indem sie die Geiseln freilässt und sich selbst auch zu einer Friedenslösung mit Anerkennung des Existenzrechts Israel bereit erklärt.
Ich kann nie so richtig nachvollziehen, Frederik Bleitgen, woher diese Sicherheit kommt, dass der Krieg in dem Moment beendet ist, in dem die Hamas die Geiseln freilässt. Das hat Netanyahu so seit langer Zeit nicht gesagt.
Ja, die Israelis haben
und das
ja
ist
gesagt,
offenbar auch nicht das Ziel.
Netanyahu hat ja vorher gesagt, dass für ihn die Freilassung der Geiseln nicht das Wichtigste ist, sondern die Zerstörung der Hamas. Das ist ja ganz klar eine Zeit lang gesagt worden. Ich glaube, jetzt hat er wieder so ein bisschen eingeschwenkt und hat gesagt, dass das doch jetzt, es sind jetzt natürlich auch
es sind aktuelle
viel Zeit
Bilder
ins
hier,
Land
ne?
gegangen. Es ist jetzt natürlich noch eine andere Phase des Krieges, als es noch vorher war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als der 7. Oktober 2023 passiert ist, habe ich damals schon gesagt, da war ich in der Ukraine zu dem Zeitpunkt, zu den Leuten in meinem Team, ich glaube, dass in Zukunft Leben in Gaza nicht mehr möglich sein wird. Weil ich mir schon gedacht habe, dass genau das passiert, was jetzt passiert ist. Ich glaube, dass jetzt mittlerweile, das muss man auch sagen, in Israel die Diskussion auch ganz anders ist als vorher. Also ich glaube, das Militär hat jetzt mittlerweile auch gesagt, dass sie nicht das für zielführend halten, die Operation in diesem Tempo weiterzumachen, wie sie jetzt gemacht wird. Es ist auch so, dass die Hamas natürlich eine Bedrohung für Israel war, aber nicht mehr in dem gleichen Maße ist wie vorher. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Raketen sich anguckt, wenn man guckt, wie isoliert die jetzt sind. Aber die regionalstrategische Lage hat sich ja auch komplett geändert. Und da kommt man natürlich dann wieder zurück auf so Länder wie Syrien, wo zum Beispiel der Iran nicht mehr den gleichen Einfluss hat wie vorher, die Hisbollah nicht mehr den gleichen Einfluss hat wie vorher. Das heißt, die Front, für die ist schon wesentlich ruhiger, als sie vorher war. Die Nordfront, wo vorher die Hisbollah ja massiv Raketen auf Israel drauf geschossen hat, die ist auch nicht mehr da. Und dann gleichzeitig gab es ja dann jetzt diesen 12-Tage-Krieg zwischen Iran und Israel, wo beide Seiten, glaube ich, gezeigt haben, dass sie ganz schön aufeinander draufhauen können. Und da ist es jetzt auch erstmal eine Phase, wo man zumindest eine Zeit lang vielleicht ein bisschen Ruhe erwarten kann. Also insofern stellt sich jetzt, glaube ich, auch in Israel die Frage ganz anders als vielleicht vorher, als man noch an 3 Fronten gekämpft hat. Und da gibt es schon auch, es gibt doch jeden Samstag, glaube ich, im Hostage Square in Tel Aviv gibt es doch Demonstrationen dagegen, dass das so schnell wie möglich vorbei sein soll. Natürlich wollen die Israelis das auch nicht, was da passiert jetzt zurzeit.
Gerald Knaus.
Es ist jetzt genau 30 Jahre her seit Srebrenica. Und wir hatten damals einen Krieg mitten in Europa mit jeder zweite Bosnier wurde in den 3,5 Jahren vertrieben. Wir hatten 100.000 Tote. In Gaza sind jetzt bereits mehr Zivilisten gestorben als im ganzen Bosnienkrieg. Und ein Schlüssel, warum Srebrenica wichtig ist und Bosnien, ohne damals die starke Unterstützung des Westens für internationale Strafgerichtsbarkeit, wäre das in Bosnien auch nie zum Frieden gekommen, den wir jetzt seit 30 Jahren haben. Wir haben jetzt 30 Jahre in Bosnien Frieden, wir haben keine Gewalt mehr, wir haben keine Morde. Ich war erst vor kurzem wieder an einem Ort, Zentralbosnien, Ahmici, da sind 116 Zivilisten eines Morgens von einer kroatischen Einheit, das waren Muslime, ermordet worden. In der Früh in Zentralbosnien. Ich war dort bei dem Imam, der hat ein kleines Museum. Und dann erzählt er, die Kroaten sind auch zurückgekehrt. In das Dorf, in diese Region. Ich war in einem Franziskanerkloster, wo 93 jemand ermordet wurde. Dass dort heute seit jetzt über 20 Jahren Menschen friedlich leben, war nur möglich, weil es aufgearbeitet wurde. Und daher glaube ich, ich bin jetzt kein Nahostexperte, aber eine Sache, die ich doch sehe, ist in dieser Debatte und zurück zu Norwegen. Es gibt Länder, die sagen, und das sind keine Länder mit einer starken Agenda, die haben viel vermittelt im Nahost. Die sagen, stützen wir in dieser Phase den Internationalen Strafgerichtshof. Der hat, erinnern wir uns, vor kurzem erst gesagt, Hunger als Waffe ist ein Kriegsverbrechen.
Ganz eindeutig.
Und was ich mir wünschen würde, ist, dass gerade Länder, und Deutschland hat eine Sonderrolle, Deutschland hat eben noch den Zugang, Deutschland, Herr Dobrindt, trifft Netanyahu, Deutschland hat auch Einfluss als Regierung, dass gerade die Länder jetzt über das hinausgehen, zu sagen, okay, das ist ganz traurig und ganz schlimm und tragisch, das ist es alles und das, ich bin überzeugt, jeder in der Regierung in Berlin sieht das auch so. Dass man aber darüber hinausgeht und sagt, wie kommen wir zu einem Punkt und Unterstützung für die Strafgerichtsbarkeit? Das ist ja jetzt keine Vorverurteilung, aber zu sagen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, egal wer sie begeht, natürlich war die Hamas Kriegsverbrecher, natürlich ist das eine Terrororganisation, natürlich ist das iranische Regime, allein was jetzt gegen die eigene Bevölkerung wieder passiert. Ne? Ein Verbrecherstaat, das ist alles klar. Aber auch in Gaza gibt es Regeln, gibt es Rechte. Und jetzt nicht mit Nachdruck so schnell wie möglich eine andere Versorgung auf die Beine zu stellen und eines auszuschließen, über das israelische Minister in Bezug auf Donald Trump immer wieder reden. Die Idee, wir machen das Leben für die Menschen, und Herr Pleitgen hat es ja auch angesprochen, so, dass man dort nicht mehr leben kann. Das ist und wäre ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dem wir dann zusehen. Denn 2 Millionen Menschen aus ihrer Heimat zu vertreiben, ist in keiner Weise nach dem, was wir uns in den letzten Jahren an internationalem Recht gegeben haben, zu vertreten. Und gerade jetzt, wo die Situation sich in der Region verändert hat, wie gesagt, Libanon, die Hisbollah ist stark geschwächt, Syrien redet mit Israel. Es ist ja nicht so, dass alle Nachbarn Israel auslöschen wollen. Jordanien, Ägypten, die Golfstaaten, Saudi-Arabien, da ist ja viel in Bewegung.
Hat sich aber erst entwickelt, auch in den letzten Jahren, muss man
natürlich aufsagen, natürlich, ja? Aber gerade jetzt, darum sage ich ja, schauen wir auf den jetzigen Moment. Ich kenne viele Leute, die für die UNO arbeiten, die versuchen noch irgendwie Hilfsmittel, Hilfe nach Gaza hineinzubringen. UNICEF ist ja eine der wenigen Organisationen, die regelmäßig noch hineinkommt.
Vielleicht können wir aus der Regie mal die Bilder zuspielen, um mal zu verstehen, was da gerade passiert, wie das abläuft bei der Essensverteilung beispielsweise.
Wenn man jetzt sagt,
und wie groß diese Verzweiflung ist,
werden Sie das stärken und Deutschland muss sich dafür stark machen, dass Netanyahu von Strafgerichtshof kommt oder dass israelische Minister hier einreisen. Das wird den Krieg ja nicht beenden. Das setzt ein Signal, aber das wird das Ganze ja eigentlich eher noch in die Länge treiben, weil die Israelis dann...
Das wurde bei Milosevic
die machen ja überhaupt gar... Ja, und das ist ja auch lange genug weitergegangen.
Der wurde 99 angeklagt.
Was das beenden kann, sind die USA mit einer starken Rolle. Weil im Endeffekt ist das jetzt hier, geht's hier nicht um internationale Gerichte und wen stelle ich vor Gericht, sondern es geht hier um Hard Power. Es geht darum, geht jetzt ein Land hin und nimmt da die Zügel in die Hand und versucht das Ganze zu beenden. Und da ist es meines Erachtens so, dass Donald Trump das mit Hochdruck probiert. Und das hat er ist ja da in den Nahen Osten gegangen und ist dann auch belächelt worden und kritisiert worden, weil er sich ein Flugzeug hat schenken lassen. Aber es ist halt eben schon so, dass die ganzen Golfstaaten jetzt schon auch auf dieser Linie drauf sind. Weil man darf nicht vergessen, dass dieses gesamte Gebilde, das sind ja auch da Machtzyklen, die da passieren. Und es gibt auch andere Länder, die da einen großen Einfluss haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel guckt, die Kataris sind jetzt auch viel eher bereiter, die Hamas zu drängen, ein Angebot einzugehen von den Israelis. Die Hamas hängt ja auch in den Seilen. Viel davon passiert auch, weil der Iran teilweise ein bisschen zurückgedrängt worden ist. Das heißt, dass die Saudis, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Kataris, die fühlen sich jetzt auch viel sicherer. Aber die können natürlich ihrer Bevölkerung auch nicht mehr erklären, warum das jetzt gerade in Gaza passiert und die so ruhig sind die ganze Zeit. Ja. Das ist ein Destabilisierungsfaktor für den gesamten Nahen Osten und den wollen die alle beenden. Und die USA sind das einzige Land und Donald Trump meines Erachtens, und das muss man immer mit Vorsicht genießen, Donald Trump ist meines Erachtens der einzige Präsident auch. Biden hätte das meines Erachtens nicht geschafft, weil Biden auch nie in der Lage gewesen wäre, den Druck auf Benjamin Netanyahu auszuüben, den Donald Trump ausüben kann. Weil Donald Trump nämlich in den USA so fest im Sattel sitzt und seine Anhänger so hinter ihm stehen, dass auch Druck von irgendwelchen Organisationen, die an Politiker spenden, da überhaupt nichts ausmacht. Donald Trump kann im Moment auf beiden Seiten richtig drücken. Das hat man ja auch gesehen in der Endphase von dem Krieg mit dem Iran jetzt. Als das Waffenstillstandsabkommen war, da wollten die Israelis ja gleich wieder loslegen, weil sie gesagt haben, der Iran hätte ein paar Raketen abgefeuert. Und da ist er da morgens früh ausgerastet, der Trump, als er zum NATO-Gipfel, glaube ich, geflogen ist. Und hat gesagt, und dann ist das ganz schnell wieder einkassiert worden. Mhm. Meines Erachtens ist es so, dass jetzt zur Zeit, das ist ja alles gut, wenn der Strafzoll passiert. Donald Trumps Vision ist wieder was anderes.
Aber man muss
darüber reden, die Waffen zum Schweigen bringen. Bevor man über Gerichtsbarkeit und sowas
alles... Eine Vision für die Region, Sie haben es ja selbst gesagt, es hat sich einiges entwickelt und einige Gelegenheiten sind da, alles, Sie kennen sich da aus, ich beteile Ihre Analyse. Aber solange wir nicht auch eine Antwort geben, ich meine, schauen wir uns die Umfragen in Europa an. Deutschland ist ja zunehmend isoliert. Also wir haben ja keine europäische Politik hier, weil in den meisten europäischen Staaten die Länder sagen... Frau
kennt ja die Diskussion in den USA, die ist ja schon seit langer, langer Zeit.
Aber was ist die Vision von Trump für Gaza? Die ist eine Vision, die beruht im Grunde genommen auf einem Verbrechen. Also was Trump vorgeschlagen hat und nie zurückgenommen hat, worauf sich Minister der israelischen Regierung beziehen. Und daher frage ich mich...
Smotrich und andere.
Ja, genau, Smotrich und Ben-Gvir und andere. Und auch im Likud. Die Vision für die Region, die darauf beruht, und daher meine ich, Strafgerichtsbarkeit ist ja nur Standards, die für alle gelten, auf denen man eine neue Zukunft aufbauen kann. Ja.
Ich unterstütze das. Ich glaube auch, also ich unterstütze Sie beide. Ja. Sie haben natürlich recht, die USA sind die Supermacht im Nahen Osten. Also ohne die USA geht nichts. Ja. Also Deutschland allein, wenn Deutschland sagt, wir setzen morgen unsere Waffenlieferung aus, würde das eigentlich gar nichts bewirken. Also Israel ist nicht darauf angewiesen. Aber man kann nicht davon reden, dass Europa seine eigene Position stärken muss, dass es unabhängiger werden muss, auch von den USA, und dann sagen muss, bei diesem Konflikt, da halten wir uns zurück und reagieren gar nicht. Also ich finde, Europa kann auch sein Gewicht in die Waagschale werfen. Einerseits durch die Stärkung und Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs, aber auch, indem es zum Beispiel das EU-Assoziierungsabkommen mit Israel zumindest überdenkt oder aussetzt.
Wie würde das den Krieg denn schneller beenden?
Das würde zumindest...
Es geht doch darum, dass jetzt... Ich meine, wenn man Druck das sieht, Israel, was da passiert... Man will also doch, dass das morgen am besten aufhört.
Die einen nennen es Sanktionen, aber im Umgang mit Russland machen wir doch Ähnliches. Wir machen es wird von verschiedenen, auf verschiedenen, ich sage bloß, wie beendet man Kriege? Man versucht es eben auf verschiedenen Kanälen, durch wirtschaftlichen Druck, durch Waffen, durch alles Mögliche. Aber ich finde, wenn man nicht alle Kanäle nutzt, also und man sollte alle Kanäle nutzen, dann hat man irgendwie und sich hinter den USA versteckt, dann versagt Europa auch in diesem Moment.
Ja, aber das ist, da hat es Europa ja angelegt. Also Europa hat sich ja selbst jahrelang geschwächt. Es ist kein Land in Europa, das eine ernstzunehmende Armee hat. Also es gibt keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik.
Genau, und das wird ja als Schwäche und als Manko empfunden. Das gibt ja das Bekenntnis,
das kittet man ja nicht jetzt innerhalb von den nächsten paar Wochen, wo man will, dass der Krieg beendet wird.
Aber das ist doch die erste große Bewährungsprobe.
Das muss man dann erstmal angehen.
Mich würde eigentlich viel mehr interessieren, Herr Huber, wir waren ja schon weiter. Die deutsche Regierung hat ja erkennbar plötzlich anders geredet. Plötzlich redet der Bundeskanzler darüber auf offener Bühne und sagt, das, was da passiert, das geht so nicht. Und die Frage auch, wie das völkerrechtlich irgendwann mal zu bewerten ist, gerade aus Sicht Deutschlands, das ja ganz maßgeblichen Anteil daran hat, dass es das Völkerrecht, so wie es heute existiert, überhaupt erst gibt. Und auch den Strafgerichtshof. So, wir haben den sozusagen mitgeschaffen. Und dann redet er plötzlich anders. Der Außenminister gibt deutlich zu erkennen, dass er mit der Art und Weise, wie das dort passiert, nicht mehr einverstanden ist. Und plötzlich reden alle wieder ganz anders. Das ist der Moment, der dann die deutsche Öffentlichkeit vollkommen irritiert, weil man nicht mehr versteht, wo sind wir eigentlich? Und um es mal ganz klar und auch vielleicht groß zu machen, wir sind ja sonst immer so sehr moralisch dabei, an dem Punkt nicht.
Was ist mit Moral? Ich sage mal, das ist immer ein Punkt, der in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt hat bei der feministischen Außenpolitik, wo man gedacht hat, man kann mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger doch die Welt reißen und was bewegen. Ich glaube, entscheidend sind Gespräche auf Augenhöhe und die Dinge dort auch anzusprechen. Und noch einmal, schauen Sie, die Herausforderung ist doch schon...
Na, Herr Huber, ganz kurz, aber ist das der Moment, um sozusagen sich lustig zu machen quasi oder ironisch oder süffisant zu kommentieren?
Nein, das war jetzt nicht ironisch.
Weil den moralischen Zeigefinger der feministischen Außenpolitik. Geht's ganz ohne Moral?
Moral ist immer ein guter Kompass, ja, und das ist ja jetzt das eine, was man sich selbst leiten lässt. Das andere ist natürlich auch,
Politik auch von moralischen Erwägungen leiten lassen.
Die andere Frage ist doch, muss ich denn auf offener Bühne immer den anderen desavouieren, indem ich ihm mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger begegne? Das ist doch die Frage, um die es geht.
Konkret in Bezug auf Gaza.
Ich bin der festen
Moralischer Kompass, ist das wichtig oder ist das nicht wichtig?
Natürlich ist ein moralischer Kompass wichtig,
aber ist unser Grundgesetz wichtig?
Aber wir müssen doch auch sind.
Wissen Sie, das ist unser Grundgesetz.
Herr Lanz, Sie führen die Debatte in eine Richtung, die ja schon wieder ein bisschen schief führt, weil Sie immer noch nicht, sage ich mal, den Kern, glaube ich, sind bereit wahrzunehmen, dass es hier um einen tagtäglichen Existenzkampf Israels geht. Und auch das, was jetzt ja mit dem 12-Tage-Krieg angesprochen wurde.
Sie müssen 75.000, 80.000 Tote, zwei Drittel davon kleine Kinder. Ist es Selbstverteidigung, wenn man zwei Drittel Frauen und Kinder als Tote einfach in Kauf nimmt, um die Hamas zu besiegen?
Dann würde ich mir aber auch wünschen, dass wir das Völkerrecht nicht nur heranziehen, wenn es darum geht, was macht Israel, wenn es sich verteidigt, sondern dass wir das Völkerrecht auch heranziehen, wenn es um die Frage geht, wenn Israel angegriffen wird.
Ja, natürlich.
Weil bei der Debatte, wenn Israel angegriffen wird, wird nämlich seltsamerweise kaum über das Völkerrecht diskutiert. Und insofern, finde ich, ist das schon auch immer eine etwas schiefe Debatte.
Wann zuletzt? An welcher Stelle, Herr Huber?
Naja, jetzt zum Beispiel beim Thema 12-Tage-Krieg, beim Punkt der Angriff auf die Atomanlagen des Iran. Da wird ja auch diskutiert, war das jetzt völkerrechtlich in Ordnung oder nicht. Sie müssen sehen, es gibt ja auch internationale Studien, die davon ausgehen, der Iran war wirklich nur noch wenige Punkte davon entfernt, atomwaffenfähiges Material zu haben. Also sie brauchen ja hier eine Anreicherung von 90%. Der Iran war bei 60%. Die zivile Nutzung für Uran, da brauchen sie eine Anreicherung von 3,5-5%. Also es gibt Stimmen, auch Forscher aus den USA, die sagen, es hätte nur noch wenige Tage gedauert, um diese 90% Anreicherung zu bekommen. Nur ein paar Wochen, bis man dann die Waffe gehabt hätte.
Netanyahu sagt das ungefähr seit 30 Jahren. Und der amerikanische Geheimdienst hat gesagt, das war nicht so.
Ich glaube nicht, dass es auch im westlichen Interesse gewesen wäre, zuzusehen, wie der Iran eine Atombombe entwickelt. Und insofern habe ich persönlich, ich bin jetzt auch kein Experte beim Völkerrecht, aber ich persönlich, nach dem, was ich auch gelesen habe, würde ich mal sagen, kann man schon der Argumentation was abgewinnen, dass es auch ein Präventivschlag war, der da geführt wurde. Im Detail müssen das dann
Völkerrechtler... Nochmal Gaza, Herr Huber, nicht weg. Nochmal Gaza. Also wenn in der Zahl Menschen sterben, 75.000, 80.000, großer Teil davon, ich sag's nochmal, Kinder und Frauen, die nicht schießen und die sicherlich nichts mit der Hamas zu tun haben. Ist das akzeptabel?
Das ist auf alle Fälle sehr zu bedauern und lässt auch keinen kalt. Wissen Sie,
zu bedauern.
Natürlich sind das auch hier Bilder, die Sie da einblenden, die lassen keinen kalt. Gerade wenn man sich diese Bilder anschaut, es ist unermessliches menschliches Leid.
Und das wäre eine Naturkatastrophe.
Nein,
das ist menschengemacht.
Und natürlich ist
das keine Naturkatastrophe.
Natürlich ist alles zu unterstützen, was dieses Leid verhindert. Das ist absolut zu unterstützen.
Darf ich in einem Punkt vielleicht doch noch mal korrigieren, weil Sie sagten, feministische Außenpolitik basiere darauf, mit moralisch erhobenem Zeigefinger durch die Welt zu laufen. Also das ist, glaube ich, ein sehr unterkomplexer Begriff von feministischer Außenpolitik. Ich glaube, da geht es um einen erweiterten Begriff von Außenpolitik, der eben nicht nur darauf basiert, dass man Sicherheits- und Verteidigungspolitik macht, sondern eben auch Konfliktursachen mit in den Blick nimmt. Und ich glaube, gerade beim Beispiel Gaza wäre eine feministisch konnotierte Außenpolitik hilfreich, weil wenn es darum geht, wie verringert man in Zukunft auch die Bedrohungslage für Israel, wie schafft man nachhaltige Sicherheit in dieser Region? Da muss es natürlich auch darum gehen, wie schafft man eine Grundlage, dass die Menschen, die dort leben und die dort auch nicht weggehen wollen, dass die friedlich zusammenleben können. Und die Vernichtung und Vertreibung von 2 Millionen Palästinensern, die dient sicherlich nicht nachhaltig der Sicherheit Israels.
Alexander Dobrindt war viel unterwegs in den letzten Wochen, war nicht nur in Israel. Warum?
Ja, weil es natürlich auch darum geht, dass wir Gefährder und Straftäter aus unserem Land zurückführen nach Afghanistan. Und deswegen geht es natürlich auch darum, hier Gespräche zu führen.
Und was hat er dort verhandelt als Innenminister nochmal?
Ja, als Innenminister geht es ja auch um die Rückführungen. Wir haben das ja auch im Koalitionsvertrag verankert, dass es auch Rückführungen gibt von Straftätern und Gefährdern nach Syrien und nach Afghanistan.
Das heißt, Sie wollen, dass die Flieger von Deutschland nach Afghanistan fliegen und nicht umgekehrt?
Genau so ist es.
Und da komme ich jetzt wieder, tut mir leid, wenn ich Sie da wieder enttäuschen muss, kommt wieder der CDU-Außenminister, der sagt, wenn es da Verträge gibt, dann halten wir uns an die. Dann fliegen wir natürlich auch Leute, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, Ortskräfte, dann fliegen wir die selbstverständlich, wie versprochen, von Afghanistan nach Deutschland.
Wir haben klar
vereinbart. Ich werte das alles nicht, ich will es nur verstehen, weil es gibt einen offenkundigen Dissens in der Regierung. Genauso wie bei Gaza auch, gibt es den hier auch.
Wir haben klar vereinbart, dass wir die freiwilligen Aufnahmeprogramme stoppen. Das steht im Koalitionsvertrag.
Sagt Herr Badeful dann sowas. Das ist aber rechtswidrig, ne? Das wissen Sie.
Ja, Sie meinen jetzt das Urteil, das heute gekommen ist.
Genau, es gibt ein Urteil, was sagt, die Bundesregierung hat da Aufnahmezusagen erteilt und daran muss sie sich auch halten. Also wer was verspricht, muss es auch halten.
Das müssen wir im Detail noch einmal anschauen,
das Urteil. Das Verwaltungsgerichtsurteil ist da eindeutig.
Also das bezieht sich jetzt erst einmal auch auf Einzelfälle, die da geklagt haben. Und darüber hinaus ist für uns völlig klar, dass diese freiwilligen Aufnahmeprogramme gestoppt werden müssen. Da gibt es ja auch viel mehr. Da geht es ja nicht nur um Afghanistan, da gibt es ja auch noch einiges mehr an freiwilligen Aufnahmeprogrammen. Ja. Für uns ist klar, diese freiwilligen Aufnahmeprogramme müssen gestoppt werden. Und deswegen ist es auch notwendig, mit Afghanistan zu reden. Ich wundere mich schon, warum offensichtlich Kontakte bestehen, wenn es darum geht, dass Afghanistan Entwicklungshilfe bekommt und dass es dann immer heißt, aber wenn wir über Rückführungen reden, dann sollte man mit Afghanistan nicht reden.
Wir wollen die Position der Regierung verstehen.
Die Position ist klar.
Wir wollen Klarheit in den ganzen.
Die Position ist ganz klar. Wir wollen Straftäter und Gefährder.
Sie wollen das.
Ja.
Sie wollen Straftäter und Gefährder nach Afghanistan schicken.
Und so steht es auch im Koalitionsvertrag.
So. Und dann kommt der CDU-Außenminister und sagt, wir werden selbstverständlich uns das Versprechen halten und werden Leute, die mit uns vor Ort zusammengearbeitet haben, Ortskräfte, werden wir selbstverständlich weiter aus Pakistan nach Deutschland fliegen. Afghanen über Pakistan nach Deutschland. Wird das passieren oder nicht?
Wichtig ist ja, dass wir generell sagen, die freiwilligen Aufnahmeprogramme stoppen wir. Und dass wir
nochmal, wer hat da das Sagen?
Wissen Sie, was das Problem darin der Vergangenheit war? Dass ja gar nicht die Ortskräfte ausgeflogen wurden, sondern dass natürlich NGOs viele Personen gemeldet haben, wo dann keiner genau wusste, was haben die für eine Identität, was
ist. Das stimmt ja gar nicht.
Natürlich
die sind doppelt und dreifach sicherheitsüberprüft worden.
Ach, das stimmt doch gar nicht,
Frau Lehmann. Also die 2400 Personen, die dort in Pakistan sitzen, die sind alle sicherheitsüberprüft.
Frau Lehmann, da gab es, Sie wissen es doch selber.
Zum Teil
Frau
einige Lehmann. Schon Visa im
Frau
Pass.
Lehmann,
die dürfen nicht nach Deutschland
Frau
kommen.
Frau Lehmann, da gab es Flieger, da waren also, 120 Personen drin, da waren zwei Ortskräfte.
Das Ding ist doch, also bei Leuten, die doppelt und dreifach sicherheitsüberprüft sind, das sind
das
Leute,
da
sind Journalisten, also die, die jetzt in Pakistan auf ihre Ausreise warten, die sind alle sicherheitsüberprüft. Und da, das sind Journalisten, das sind Wissenschaftlerinnen, das sind Richterinnen.
Würde ich gerne noch einmal
da sagen
hinterfragen,
Sie,
ob die alle so
Sie können ja noch mal, wenn Sie da
Sie
so,
wissen doch, Frau Lehmann,
also dann
Sie wissen,
trauen Sie wahrscheinlich Ihrem eigenen Ministerium nicht.
Der Punkt ist doch,
da sind Leute, die haben eine Aufnahmezusage und nur mit dieser Aufnahmezusage sind sie überhaupt nach Pakistan gekommen. Und die sitzen jetzt dort fest und drohen, wieder an die Taliban ausgeliefert zu werden. Das sind Leute, die für Menschenrechte einstehen, die leben, die, ich würde es mal platt sagen, die unsere Werte am Hindukusch verteidigen. Und da sagen Sie, die sollen auf keinen Fall nach Deutschland kommen. Wir reden lieber mit denen, die diese Menschenrechte mit Füßen treten. Wir reden mit den Taliban, mit den Islamisten.
Also ich habe vorhin gehört, Afghanistan mittlerweile durchaus auch eine stabile Verhältnisse hat.
Stabile Verhältnisse? Wissen Sie, um die Lage der Frauen in Afghanistan?
Das haben wir
die
ja
dürfen
vorhin,
keinen Beruf ergreifen.
Also wir haben
die dürfen
uns ja
nicht
vorher
mal ohne,
auch
ohne Mann auf die Straße
wir
gehen.
Wurde ja auch hier aus den Teilnehmern bestätigt, dass man nach Afghanistan sehr wohl abschieben kann. Weil
ja,
dort eine
Sie wissen, was Frauen
herrscht.
Dort blüht. Sie wissen, wie Frauen beruflich gestellt sind. Dass der Beruf als Ärztin, die dürfen nicht mehr als Ärztin arbeiten, die dürfen nicht mal mehr den Arztberuf erlernen, die dürfen keinen Beruf erlernen. Wenn du als Frau in der Öffentlichkeit bist, dann darfst du nur mit einem Mann die Straße
aber
betreten.
Frau Lehmann, Sie wissen
ich dürfte
schon
noch nicht
noch
mal mit Ihnen reden, wenn wir in Afghanistan
Frau Lehmann,
wären.
Sie wissen
und da sagen
schon
Sie, das ist doch ein Land,
Lehmann,
da
wissen,
können wir
ja, Lehmann,
mit den Leuten, die dort die Herrschaft haben, da können wir ruhig reden.
Es geht um Straftäter und Gefährder, die wir zurückschicken wollen.
Nee, es geht darum, dass Sie offizielle Gespräche mit der Regierung führen wollen.
Frau Lehmann, ich lasse Sie auch ausreden, auch wenn es nicht so ganz leicht fällt. Aber Sie wissen doch selber aus der Vergangenheit, dass bei vielen dieser Flieger, wo 100, 120 Personen drin waren, nur zwei Ortskräfte drin waren. Deswegen sagen wir klipp und klar, das ist doch absurd und deswegen müssen wir diese freiwilligen Aufnahmeprogramme stoppen.
Also ich empfehle sehr eine Reportage der Kollegen vom Spiegel, die haben das vor einiger Zeit zusammengetragen. glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen, wenn man sich das mal anschaut. Ich glaube, auch Leute, die zwei- und dreifach teilweise sicherheitsüberprüft waren, gab sehr, sehr viele Ungereimtheiten bei dieser ganzen Geschichte. Es gibt auch sehr viele Diskussionen darüber. Wir haben das hier auch schon mehrfach geführt und gemacht. Mich interessiert die Widersprüchlichkeit in der Position der Bundesregierung. Mich interessiert schlicht und ergreifend die Frage, wird es weiterhin, wie der Außenminister sagt, Union, CDU, Ihr Mann, Flieger aus Pakistan nach Deutschland geben, mit Afghanen an Bord, oder wird es die nicht mehr geben? Das ist alles, was ich wissen will.
Unsere Position ist klar, es sollte nicht mehr geben.
Was heißt denn unsere Position ist was? Die Union, die CSU?
Eigentlich die Position, die auch im Koalitionsvertrag drinsteht.
Eigentlich?
Ja, also wenn die sagen, also das ist die Position, die im Koalitionsvertrag drinsteht. Keine freiwilligen Aufnahmeprogramme mehr. Wir wollen das stoppen. So steht im Koalitionsvertrag.
Der Außenminister sagt, wir werden das weitermachen. Wie gehen wir jetzt damit um? Was ist die Botschaft für heute Abend, für die, die zuschauen?
Die Botschaft ist, dass wir nach Afghanistan und Syrien Straftäter und Gefährder abschieben wollen.
Nicht meine
und die
Frage.
Die Botschaft ist, dass wir die freiwilligen Aufnahmeprogramme stoppen wollen.
Und was weiß das Ihr Außenminister?
Davon gehe ich aus.
Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Sie zu so widersprüchlichen Aussagen innerhalb der eigenen Regierung kommen?
Ich kann Ihnen meine Position sagen. Ich habe Ihnen die Position der Union, der CSU gesagt. Ich habe Ihnen die Position geschildert, wie sie im Koalitionsvertrag drin steht. Und daran werden wir uns halten.
Herr Knaus, woran werden wir uns denn dann halten? Was wird denn da passieren? Die deutsche Öffentlichkeit möchte ja endlich wissen, wie es da weitergeht. Und uns gibt in der Tat viele Ungereimtheiten bei diesen Programmen. Und vieles davon ist auch an der deutschen Öffentlichkeit auch nicht mehr so richtig zu erklären. Aber noch weniger zu verstehen ist, wenn hier ein CSU-Generalsekretär sitzt und sagt, das wird es nicht mehr geben. Und ein CDU-Außenminister sagt, na klar, wir haben uns an diese Verträge gehalten und wir werden weiter Leute aus Afghanistan holen.
Also ich glaube, dass es da eigentlich einen relativ offensichtlichen Ausweg gibt. Und der liegt daran, dass die CDU und die CSU sind Rechtsstaatsparteien. Und wenn Gerichte Dinge entscheiden und sagen, es gab hier Zusagen, Leute haben sich darauf verlassen, mit allen Ungereimtheiten, ich bin jetzt auch nicht in die Details gegangen, umgekehrt glaube ich grundsätzlich, dass freiwillige Aufnahmeprogramme, wo man Leute überprüft, die Alternative sein sollten zur irregulären Migration und wo es wirklich einen Konsens gibt, nicht bei allen, und ich teile vollkommen Ihr Bild, was die Lage der Frauen betrifft. Wir wissen auch, wer in der Regierung sitzt in Kabul, aber wir wissen auch, dass das Abschieben von Ausreisefähigen, also Menschen, die keinen Schutz bekommen in Deutschland, nicht vom BAMF, nicht vom Gericht und die dann noch Straftäter sind, dass es möglich ist und sinnvoll. Das sind keine großen Zahlen, aber also das macht Deutschland sicherer. Und daher glaube ich...
Meine Frage zieht nur darauf
ab. Also da gibt es, glaube ich, einen Konsens. Und auch das geht ja im Rahmen des Rechtsstaates. Also auch bei einem ausreisepflichtigen Straftäter wird ja zuerst das BAMF entscheiden. Diese Person braucht keinen Schutz. Und die Dänen zum Beispiel haben ja entschieden, Frauen grundsätzlich nicht nach Afghanistan abzuschieben, weil sie sagen, die Behandlung von Frauen ist so systematische Menschenrechtsverletzung. Für keine einzige Frau, die in Dänemark ist, ist Afghanistan sicher. Aber einen Straftäter wie damals, gab es schon den Flug?
Es gab ja den Flug.
Vermittelt über und da haben wir ja auch festgestellt, dass, ich meine, da gab es ja sogar einen Bericht im Fernsehen von einer Kollegin, ich glaube CDF war das.
Katrin Eigendorf.
Ja, genau. Wo ja dann eigentlich festgestellt wurde, ich sah den Bericht und sah, okay, diese Person hatte keinen Grund, nach Deutschland zu kommen. Hat er auch offen gesagt, ich wollte arbeiten, ich wollte ein besseres Leben, begehe dann noch eine Straftat mit dem Messer. Ich glaube, wenn man das weniger ideologisch sieht, dann kommt man sehr, sehr schnell auf den Punkt, wir haben eine Chance. Es ist heute möglich, auch mit Syrien und mit Afghanistan, wenn man sich politisch entscheidet, man redet mit den Taliban, politische Entscheidung, wir reden aber mit ganz vielen Regimen in der Welt, wir haben diplomatische Beziehungen, sogar mit Russland, was grauenhafte Verbrechen begeht derzeit in der Ukraine. Ja. Aber man redet mit den Taliban, es gibt deutsche Interessen, verurteilte Gefährder und Straftäter abzuschieben. Aber das trotzdem glaube ich eigentlich, dass die Union bei den Aufnahmeprogrammen aufpassen muss, denn eine Vision eines zukünftigen Flüchtlingsschutzes, und Deutschland hat eine große Rolle als einer der Hauptträger, viele Leute aufgenommen, Unterstützung von UNHCR, müsste doch sein, in der Zukunft weniger irreguläre Migration, das drastisch reduzieren durch Abkommen, aber dann kompetente, gut ausgewählte Aufnahmeprogramme, wie sie die Kanadier machen, für Schutzbedürftige. Also ich glaube, das so zu verdammen, kritisieren ja, kritisch hinschauen ja, aber das so zu verdammen, führt eigentlich in die Sackgasse.
Frederik Pleitgen ist bei uns, der sagt, ich glaube, das Problem an der Migrationspolitik in Afghanistan ist, die meisten Leute, die hierher kommen, sind die falschen Leute. Und die richtigen, die wir eigentlich bräuchten, die kriegen wir nicht ins Land.
Ja, das ist das, was Sie sagen. Ich glaube auch, dass diese Flüge so zu verteufeln, das ist nicht zielführend. Ich glaube, ich verstehe die Diskussion schon und warum die auch so geführt wird, weil es einfach so viel irreguläre Grenzübertritte auch gab und weil so viele Leute gekommen sind. Und man sagt, dass dann auch noch zusätzlich Leute mit dem Flugzeug hierher geflogen werden und dann teilweise auch mit den Dokumenten nicht klar ist, wer das eigentlich ist. Das hat natürlich einen politischen Effekt und hat auch einen Effekt auf viele Leute hier in Deutschland, die fragen, was macht die Regierung eigentlich? Mhm. Und das ist ja vor allem die Vorgängerregierung, nicht unbedingt jetzt diese Regierung. Ihr habt das Problem ja eher geerbt. Aber im Grunde genommen ist das ja der eigentliche Weg, wie man die Leute da haben wollen. Wie gesagt, ich war jetzt gerade im Iran während dieses Krieges und da haben ganz viele Leute Teheran verlassen und unser Hotel wurde extra für uns aufgemacht, weil die meisten Leute waren weggegangen. Die Typen, die noch da waren, waren Afghanen. Das war der Sicherheitsmann, das waren die Leute, die in der Küche gearbeitet, die sind alle da geblieben. Das waren alles Top-Leute, super hart arbeitend, sprachen alle sehr gut Englisch. Und es gibt halt sehr viel im Iran und in Pakistan Leute, wo du denkst, die bräuchten wir hier eigentlich. Es gibt auch ganz viele, vor allem Frauen, die im Gesundheitssektor arbeiten, aber auch in anderen Sektoren arbeiten, die wirklich sehr, sehr kompetent sind. Mhm. Und wenn man es schafft, ein kompetentes Aufnahmeprogramm zu machen und solche Leute gezielt zu holen, dann ist das natürlich ein viel besserer Weg, wenn die Bundesrepublik Deutschland, die hier hinfliegt aus Pakistan oder aus dem Iran oder aus Afghanistan direkt, als wenn die irgendwie versuchen müssen über diverse Länder, wo du dann ausgeraubt wirst, wo du vergewaltigt wirst. Das ist ja eine super gefährliche Route auch, die Leute gehen müssen, wo du dann auch, die andere Sache ist auch, warum glaube ich, so viele Leute dann, wenn sie hier hinkommen, auch nicht bereit sind, zurückzugehen. Oder man baut ja auch, wenn man irgendwo hingeht als Migrant, baut man ja auch Brücken zwischen Ländern auf. Ob das jetzt zwischen uns und Syrien ist oder uns zwischen Afghanistan. Mhm. Aber wenn du dein gesamtes Hab und Gut verkaufen musstest und dann irgendeinen Schlepper zahlen musst, du hast nichts mehr zu Hause, dann bist du natürlich nur noch hier beheimatet. Aber wenn du das schaffst, das in regulärere Bahnen zu führen, dann ist das, glaube ich, eher ein guter Weg. Aber es muss halt kompetent angegangen werden. Mhm. Und da müssen natürlich die Sicherheitsüberprüfungen...
Die Unterscheidung wichtig zwischen irregulärer Migration und Migration in den Arbeitsmarkt. Das ist ja ein Unterschied. Und deswegen muss man hier auch die Unterscheidung machen.
Wenn Sie alle Türen zumachen und sagen, Sie schaffen ja gerade reihenweise reguläre Fluchtwege ab. Also Sie schließen die ja. Den Familiennachzug haben Sie ausgesetzt. Die Aufnahmeprogramme wollen Sie beenden. Und dann sagen Sie, wir wollen die irreguläre Migration stoppen. Sie machen doch das Gegenteil.
Wissen Sie, wie viele Personen beim subsidiären Schutz in einem Familiennachzug noch mit dabei wären insgesamt? Es wären 400.000 Personen. Man hat sich ja damals sich darauf verständigt, es zu begrenzen auf 1.000, aber es wären in der Summe bis zu 400.000 Personen. Für Menschen, die in Deutschland sind, die weder der Genfer Flüchtlingskonvention unterliegen, noch einen Anspruch auf Asyl haben. Das ist nämlich die Bezeichnung des subsidiären Schutzes. Und diesen Familiennachzug zu begrenzen und auszusetzen, halte ich für absolut notwendig. Es ist ja auch beschlossen worden und ist auch absolut richtig. Und das andere ist natürlich, dass Sie auch sehen, dass wir beispielsweise auch in Bayern Fast Lanes haben für die schnellere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, um eben auch die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Aber klar ist doch auch, wir brauchen hier eine Begrenzung, einen Stopp der irregulären Migration. Ja. Sie sehen es ja auch nach wie vor an den Situationen in den Kommunen, die ja nach wie vor überfordert sind.
Herr Huber, die Debatte ist irgendwie schon so oft geführt, aber konkret das Handeln. Sie sind angetreten mit sehr vielen konkreten Versprechen. Dazu gehört ja unter anderem die Sache mit den Flügen. Bis jetzt ist mir nicht so wirklich klar, gehen die weiter oder gehen die nicht weiter. Sie sagen, meine Position ist, die sollen nicht weitergehen. Der Außenminister sagt, wahrscheinlich gehen die weiter. Das ist eigentlich nicht die Klarheit, die deutsche Öffentlichkeit erwarten darf. Das andere ist zum Beispiel Ausreisepflicht. In Deutschland gibt es im Moment 11.500 ausreisepflichtige Afghanen. Davon knapp 2.000 nur in Bayern. Verlassen die das Land oder bleiben
sie? Wenn sie ausreisepflichtig sind, müssen sie das Land natürlich verlassen.
Werden sie es verlassen?
Deswegen führen wir ja auch Gespräche mit Afghanistan, damit sie das Land dann auch verlassen.
Also Sie wissen es nicht?
Naja, wissen Sie, das sind natürlich auch Punkte, die in der Vergangenheit nicht angepackt worden sind. Weil, ja,
aber Sie haben versprochen.
Ja, und deswegen haben wir
anderen die Wahl damit gewonnen,
und deswegen,
dass Sie gesagt haben, es kommt die große Migrationswende.
Und die ist im
Gang. Deswegen stelle ich so hartnäckig diese Frage.
Und
nach
deswegen,
den Flügen, nach der Frage, was passiert mit Menschen, die ausreisepflichtig sind. Und was passiert beispielsweise auch gerade an den deutschen Grenzen.
Und deswegen sehen Sie beispielsweise, Herr Lanz, dass jetzt die Asylbewerberzahlen im Juni diesen Jahres 60% niedriger sind als im Vorjahresmonat.
Und ist das ein Ergebnis Ihrer großen Migrationswende?
Die Kontrolle der Grenzen, die Zurückweisungen, die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die Aussetzung des Familiennachzugs bei subsidiärem Schutz, all das sind Maßnahmen, die wirken und die greifen.
Und warum gehen die Zahlen gerade runter? Weil Sie die Grenzen zumachen oder warum gehen die Zahlen gerade runter?
Natürlich ist das ein Effekt auch unserer Politik, unserer Migrationswende. Und ich darf nochmal auch auf Bayern verweisen. Mhm. In Bayern haben wir mehr Ausreisen als Neuankünfte, was unter anderem auch an der Einführung der Bezahlkarte liegt. Sie haben selber gesagt, Herr Pleitgen, natürlich ist es so, dass viele kriminelle Schleusernetzwerke im Hintergrund auch ihr Geld verdienen und natürlich die Menschen ausnutzen mit zigtausenden Euros, die dann für eine Schleusung zu bezahlen sind. Das heißt, wenn ich im Zielland aber keine Geldleistungen mehr bekomme, sondern Sachleistungen, dann weiß der Schleuser natürlich auch, dass damit auch die Schleusung nicht mehr bezahlt werden kann. Und deswegen ist es natürlich ein positiver Effekt, um Pull-Faktoren zu verringern, wenn ich von Geldleistungen auf Sachleistungen umstelle, wie wir es ja in Bayern mit Markus Söder bei der Bezahlkarte gemacht haben.
Sie sagen, die neue Migrationspolitik ist ein Erfolg.
Sie ist ein Erfolg,
definitiv. Wie viele Menschen sind nicht ins Land gekommen aufgrund ihrer neuen Grenzkontrollen und Migrationspolitik?
Es sind, zum einen ist es natürlich auch ein psychologischer Faktor, die Zahlen sind
an den Grenzen. Wie viele haben Sie abgewiesen?
Ein paar Tausend, glaube ich, oder? So in der Summe.
Fragen Sie mich?
Also, ja, also wissen Sie, das Entscheidende ist doch, dass das natürlich auch einen psychologischen Effekt hat, weil die Menschen...
Ja, noch mal ganz, ganz konkret. Seitdem wir an den Grenzen deutlich mehr kontrollieren, wie viele Menschen, die sonst in das Land gekommen wären,
sich nicht ins Land gekommen? Jetzt kommen Sie gleich mit einer Zahl ums Eck, wo Sie dann sagen, naja, das ist jetzt gar nicht so eine berauschende Zahl. Sagen Sie es doch am besten gleich selber. Sie haben es doch gleich am Knopf im Ohr.
Aber sollte man das nicht wissen, wenn man die ganze Zeit die große Migrationswende verkauft, auch politisch verkauft?
Herr Lanz, das Entscheidende ist doch, dass wir jetzt in diesem Monat oder im Monat Juni knapp 7.000 Asylbewerber hatten, eine Zahl, die um 60% niedriger ist als im Vorjahresmonat, um 70% niedriger ist als 23. Okay. Und dass sie natürlich mit der Kontrolle der Grenzen und den Zurückweisungen natürlich schon auch einen Effekt haben, dass die Migranten spüren, es lohnt sich nicht mehr nach Deutschland zu kommen. Und deswegen ist die Migrationswende einerseits die Grenzkontrollen mit den Zurückweisungen, andererseits die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, zum Dritten natürlich auch die Aussetzung des Familiennachzugs. Das sind ja ein Bündel von Maßnahmen. Und deswegen sagen wir auch, ich habe gerade auf Bayern verwiesen, braucht es auch die Bezahlkarte in ganz Deutschland.
Sie verteidigen ja im Prinzip was kaum Effekte hat. Außer den Effekt, den Sie eigentlich nicht wollten, nämlich, dass Sie sich mit den europäischen Nachbarn verderben. Also was ja passiert aus innenpolitischen Gründen, wird gerade das außenpolitische Ziel, nämlich Europa zu einen und das Verhältnis zu Polen zu verbessern, gerade wieder mit einem, ich würde mal sagen, im Hintern eingerissen. Also es wird ja mal behauptet, das ist alles abgestimmt mit dem polnischen Nachbarn. War nicht so. Die hat ja auch eine Anfrage gezeigt, beziehungsweise die Antwort der Regierung auf diese Anfrage. Erst wurden die Grenzkontrollen eingeführt, dann wurde Polen informiert. Und Herr Tusk, hier ist er zu sehen. Also Donald Tusk hat ja sehr, sehr deutlich seine Verärgerung auch zum Ausdruck gebracht. Ich finde, also was
Lass uns einmal, Frau Lehmann, weil Sie das gerade ansprechen. Ich glaube, wir haben es vorliegen. Lass uns das einmal kurz anhören. Es ist sehr interessant, was Tusk diesbezüglich sagt.
Anders als es in den letzten 10 Jahren üblich war, verweigert die deutsche Seite jetzt die Einreise von Migranten, die auf verschiedenen Wegen nach Deutschland wollen, um Asyl oder einen anderen Status zu beantragen. Dieses neue Vorgehen hat Spannungen und ein Gefühl von Asymmetrie verursacht. Und zwar zu Recht. Ich habe die deutsche Seite bereits im März davor gewarnt und auch mehrfach mit dem neuen deutschen Kanzler darüber gesprochen. Die geduldige Haltung Polens nach der Einführung einseitiger Grenzkontrollen stößt nun an ihre Grenzen.
Das ist deutlich, ne?
Man muss hier natürlich auch immer im Blick haben, wie die innenpolitische Situation in Polen ist.
Haben Sie recht?
Und, wer hier auch von Donald Tusk in besonderer Weise adressiert wird.
Aber die Umstände sind die, die sie sind.
Und darüber mit denen muss er arbeiten und sie auch. Darüber hinaus müssen wir aber schon auch sehen, dass doch gerade bei vielen europäischen Staaten, auch Polen beispielsweise, jetzt auch der Eindruck herrscht, endlich ist Deutschland wieder auf dem Weg der Vernunft. Denn eine Änderung der Migrationspolitik in Europa wollen ja nicht nur wir in Deutschland, das will Polen, das will Frankreich, das will Österreich.
Ja.
Und da ist doch eher die Rückmeldung, jetzt sind wir auch in der Lage, wieder gemeinsam mit Deutschland auch auf europäischer Ebene für eine Migrationswende zu
kämpfen. Es geht nicht um die Frage, ob die Migrationswende kommen
sollte. Weil Frau Lehmann auch gerade gesagt hat, wir werden da isoliert in der Europäischen Union. Das Gegenteil
ist der Fall. Das hat sie nicht gesagt. Die Spannungen hingewiesen, die das gibt. Und mir geht es eigentlich eher um die Frage, sozusagen, was machen wir mit sehr vielen Wahlversprechen, die wir gegeben haben und die wir jetzt dabei sind umzusetzen.
Wir haben es auch bei uns. Wir.
Wir als Land, wir als neue Regierung. Ja, ich bin nicht Teil davon. Meine Aufgabe ist es eher darauf hinzuweisen und zu fragen, irgendwie werden die eigentlich eingehalten und werden die umgesetzt. Das ist eigentlich das Thema. Wir merken gerade vieles von dem, was sozusagen als ultimativer Schlüssel in der Migrationswende und Migrationspolitik verkauft worden ist, ist möglicherweise gar keiner. Letzter Punkt, Herr Huber, weil wir Sie heute hier haben. Stromsteuer genauso. Soll ich mal kurz vorlesen, was dazu im Koalitionsvertrag steht?
Sie können es gerne vorlesen, aber ich weiß es. Aber lesen Sie ruhig vor für die Zuschauer.
Ja. Oder? So ein bisschen gönnerhaft können Sie das mal den Leuten doch geben. Aber es ist interessant. Für schnelle Entlastungen um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde werden wir einem ersten Schritt die Stromsteuer für alle so schnell wie möglich auf das europäische Mindestmaß senken und die Übertragungsnetzentgelte reduzieren. So. Machen Sie jetzt aber nicht.
Das ist in der Tat ein Punkt, der kommunikativ nicht gut gelaufen ist. Wir haben uns schon auch vorgestellt, dass wir die Stromsteuer für alle auch gleich jetzt senken. Wir peilen das jetzt für den 1. Januar 2027 an. Aber Herr Lanz, ich möchte auch darauf verweisen, was ja auch noch in diesem Absatz drinsteht, den Sie vorgelesen haben. Und die Dinge kommen auch. Die Senkung der Netzentgelte kommt. Mhm. Die geringere Stromsteuer fürs produzierende Gewerbe kommt. Mhm. Das sind auch Punkte, die für eine große Entlastung sorgen. Auch die Streichung der Gasumlage kommt. Und insofern möchte ich schon auch nochmal darauf hinweisen, dass 10 Milliarden Euro an Entlastungen kommen für 600.000 Unternehmen und auch natürlich die Privathaushalte durch die Senkung der Netzentgelte entlastet werden. Das ist auch eine Entlastung von 3 Cent pro Kilowattstunde.
Sie haben die Senkung der Stromsteuern für alle versprochen.
Deswegen,
für alle und so schnell wie möglich.
Und deswegen haben wir auch immer dafür plädiert, das jetzt gleich mitzumachen.
Warum kommt das denn nicht?
Das ist leider nicht gelungen. Und deswegen haben wir als klares Ziel formuliert, dass in einem zweiten Schritt zum 1.1.27 die Stromsteuer für alle gesenkt werden soll.
Das ist aber nur das bayerische Ziel, ne? Also ich glaube, da gab es auch schon Widerspruch von Seiten des Koalitionspartners, der gesagt hat, wir gucken erstmal, wie es finanziert wird und dann schauen wir
mal, ob es geht. Also das ist das klare Ziel, das wir hier verfolgen, weil wir die Senkung der Stromsteuer für alle nach wie vor als notwendig und richtig erachten.
Ja. Was soll das denn heißen? Das ist ja so eine wachsweiche, schöne Formulierung. Nein, das ist keine
wachsweiche.
Wir alle erachten die Senkung der Stromsteuer als notwendig und richtig.
Wir alle hier.
Und alle, die gerade zuschauen, auch.
Genau.
Und aber deswegen, die Frage derer, die gerade zuschauen, an Sie ist, was werden Sie tun, damit es passiert?
Wir werden im Haushalt 26 natürlich auch sparen müssen. Und wir sehen das ja auch jetzt schon, natürlich mit einer anspringenden Konjunktur dann auch neue Spielräume haben. Und deswegen ist das klare Ziel, zum 1.1.27 die Stromsteuer für alle zu senken. Stopp,
das klare Ziel.
Das klare Ziel.
Wird es kommen?
Ich bin guter Dinge, dass es uns gelingen wird.
Nochmal, was war das?
Ich bin guter Dinge, dass es uns gelingen wird.
Sagen Sie das nochmal. Sie sind guter Dinge, dass es kommen wird.
Ja. Es ist klar vereinbartes Ziel. Und
also Sie sind sich nicht sicher, es kann auch sein, dass es nicht passiert.
Wo kann man denn schon immer? Ne? Also ich gehe davon aus, dass es uns zum 1.1.27
hier ernst. Doch, Entschuldigung, Wahlversprechen, Herr Huber.
Wir haben eine Entlastung,
Wahlversprechen.
Herr Lanz, wir haben eine Entlastung von 10 Milliarden Euro. 3 Cent pro Kilowattstunde.
Nicht mein Thema.
Weil wir
die Stromsteuer für alle so schnell wie möglich auf Mindestmaß reduzieren. Weil wie oft saßen wir hier, wie oft haben Sie die Regierung vor sich hergetrieben mit wirklich der mantramäßig vorgetragenen Forderung und der Vorhaltung, nirgendwo in Europa, nirgendwo auf der Welt ist Strom so teuer wie in Deutschland. Energie sozusagen als einen ganz entscheidender Schlüssel für die soziale Frage. Und jetzt sagen Sie, ich bin guter Dinge, dass es vielleicht kommt.
Mir wäre es doch auch lieber gewesen, wir hätten die Stromsteuer auch für alle gleich jetzt
verschickt. Das glaube ich Ihnen ja, Herr Huber. Aber Sie sind jetzt gerade die Politik, Sie sind die Regierung.
Aber,
Sie haben das da reingeschrieben, Sie haben es den Leuten versprochen.
Und deswegen halten wir auch an dem Ziel fest. Ich bedauere das ja auch, dass es jetzt nicht...
an dem Ziel fest?
Ja, natürlich. Und da gibt es ehrlicherweise auch nicht
richtig
auch
dran.
Ich glaube sehr fest daran.
Was kommt eher, die Stromsteuersenkung oder die Mütterrente?
Also wenn Sie jetzt vom Kalender ausgehen, ist es natürlich so, dass wir zum 1.1.27 die Stromsteuer für alle senken wollen und dann auch die Mütterrente kommt. Also insofern kommt es ja gleichzeitig.
Um sozusagen mal Norbert Blüm ein bisschen anders zu zitieren, was ist sicher, die Mütterrente oder die Stromsteuer, die reduzierte?
Die Mütterrente ist sicher, das ist jetzt auch beschlossen worden und ich gehe davon aus, dass auch die Stromsteuer kommt. Dann kommt es gleichzeitig.
Was ist wichtiger?
Es ist doch beides wichtig. Und die Frage der Mütterrente, ich finde, man muss die Dinge nicht immer so gegeneinander ausspielen. Weil die Mütterrente ist auch eine Frage der Anerkennung und der Wertschätzung für 10 Millionen Frauen. Mir kann nach wie vor niemand erklären, warum ein Unterschied besteht, ob das Kind vor 1992 oder nach 1992 auf die Welt gekommen
ist. Nochmal Stromsteuer, das ist ja eine Schlüsselfrage. Ne? Die aktuelle Stromsteuer, das wissen viele nicht, liegt bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Sie nehmen Bezug auf das, was in Europa sozusagen gang und gäbe ist. Europa schreibt ein Mindestmaß von 0,1 Cent vor. Das heißt, es ist richtig viel.
Ja, und deswegen darf
man haben Sie versprochen.
Und deswegen darf man auch nicht vergessen, dass ein großer Teil der Entlastung kommt durch die Senkung der Netzentgelte.
Nicht mein dadurch, Thema.
Naja, aber Sie können die Dinge ja nicht so auseinander dividieren.
Natürlich. Haben Sie ja selber gemacht.
Wir haben gesagt, der Strompreis muss sinken. Mhm. Das wird er durch die beschlossenen Maßnahmen schon jetzt. 3 Cent pro Kilowattstunde für eine Familie auch mit 100, 150 Euro Ersparnis. Durch die Maßnahmen Senkung der Netzentgelte, Fortführung der niedrigen Stromsteuer für 600.000 Betriebe und die Streichung der Gasumlage. 10 Milliarden Euro
Entlastung. Sie produzieren eine riesige Enttäuschung, das ist Ihnen schon klar.
Lese ja auch die Rückmeldungen, die bei uns ankommen.
Das ist ja, das kann nicht schön sein.
Ja, so, und deswegen habe ich ja auch gesagt, die Kommunikation hätte da auch etwas besser laufen können, besser laufen müssen.
Auch heute Abend übrigens.
Machen Sie Coachingstunden? Kann ich nicht leisten.
Die Formulierung, ich bin guter Dinge, dass es möglicherweise kommt, die
wir haben das klar. Ich habe es doch klar gesagt. Ja? Festes Ziel, ja, wenn Sie fünfmal nachfragen.
Wenn Sie sagen, das war klar, dann setzen Sie diesbezüglich ganz neue Standards, möchte ich immer sagen.
Also das war alles aber nicht klar. Ich habe Ihnen gesagt, wir wollen zum 1.1.27 die Stromsteuer für alle senken.
Sie sind guter Dinge, dass es so kommt.
Ja, und wir wollen das machen. Wir wollen das machen.
Frau Lehmann, geht es noch ein bisschen weicher oder kann man...
Ach, Herr Lanz.
Fällt Ihnen noch eine bessere Formulierung ein?
Naja, ich werde so daran erinnert, Sie sind ja auch Familienvater, wenn Sie Ihrem Kind versprechen, also zu Weihnachten bekommst du Lego und dann sagen Sie, naja, hat doch nicht geklappt, aber du hast ja schon zum Geburtstag das Playmobil bekommen, also sei mal zufrieden. Also die Enttäuschung ist natürlich groß. Also Sie haben da was versprochen und das Versprechen haben Sie nicht eingehalten, ganz klar.
Ja, aber was passiert denn da gerade in der Regierung, Frau Lehmann? Also, man merkt ja den großen Dissens. Das ist ja wirklich interessant. Gerade von Seiten der CSU, die immer sehr genau verstanden hat, dass die soziale Frage eine wichtige Frage ist, kam ja sofort der Widerspruch.
Naja.
Trotz der Mütterrente müssen wir das mit der Stromsteuer dennoch machen.
Ja, natürlich. Also es ist ja so, also ja alle drei Parteien haben, ihren Wählerinnen Sachen versprochen und die summieren sich halt zu Summen, die im Haushalt nicht abbildbar sind. Mhm. Also muss man natürlich die Dinge gegeneinander abwägen. Und man hätte sagen können, man verzichtet auf die Mütterrente und dafür senkt man die Stromsteuer für alle. Weiß ich nicht, ob das eine gute Abwägung gewesen wäre. Die SPD hat wiederum auch was bekommen. Also das wird vielleicht in dieser ganzen Rechnung vergessen. Die haben ja die Fixierung des Rentenniveaus auf 48% bekommen. Das kostet 25 Milliarden Euro bis 2029. Also ist auch sehr teuer. Und so wird es in den nächsten Jahren natürlich auch weitergehen. Man muss die Dinge gegeneinander abwägen. Und es wird, glaube ich, also jemand sagte aus dem Dunstkreis von Friedrich Merz, das war etwas rumpelig in der letzten Woche. Ich glaube, es wird noch ganz schön rumpeln.
Ich glaube, so in Ihrem Umfeld spricht man auch immer gerne von Care-Arbeit und dass man Care-Arbeit honorieren
muss. Bei mir sagt man Hausarbeit.
Ja, ah, das ist okay. Aber viele reden immer davon, Care-Arbeit muss unterstützt werden. Und ich frage mich, warum wendet man sich dann so gegen die Mütterrente?
Ich wende mich gar nicht gegen die Mütterrente.
Die Erziehung von Kindern, die Erziehungsleiste, ist doch auch etwas, was honoriert werden muss. Und den Unterschied zu machen, ob ein Kind vor 92 oder nach 92 geboren
ist. Das ist alles richtig.
Diesen Unterschied kann mir keiner erklären.
Doch, ich kann Ihnen den erklären.
Ehrlich?
Ich kann es mal versuchen.
Sie sind der Erste. Sie sind der Erste, der mir erklären kann, warum es einen Unterschied macht, also, warum die Mütter, die Kinder vor 92
auf die Welt gekommen haben,
schlechter gestellt werden sollen.
Nee, das Argument ist ein anderes. Das Argument der Leute ist, und das ist auch nicht lauter, dann sozusagen immer so zu tun, als hätte man kein Mitleid mit bedürftigen Müttern und wäre so kaltherzig.
120 Euro im Monat macht die Mütterrente insgesamt aus.
Im Schnitt sind das 20 Euro im Monat.
Die Mütterrente 1, 2 und 3 macht 120 Euro im Monat.
Ja, genau. Aber die erreichen tatsächlich häufig gar nicht die wirklich Bedürftigen. Das wissen Sie auch viel besser als
10 Millionen Frauen in Deutschland, die davon
profitieren. Ja, aber falls für diese Frauen bei der Mütterrente 3, falls sie wirklich bedürftig sind, oben etwas draufkommt, dann wird es bei der Grundsicherung, das wissen Sie auch, wieder abgezogen. Und darauf weise nicht ich hin, sondern die Rentenpräsidentin Rosbach hat das in einem Tagesspiegel-Interview genauso beschrieben und sagt, das ist einfach nur eine sehr, sehr teure Umverteilung.
Da würde ich
das heißt, die es wirklich brauchen, das ist das, was Sie sagen. Die haben gar nichts davon.
Die das wirklich
und das ist das harte Argument dagegen.
Haben auch was davon. Und die Rentenversicherung, glaube ich, ist gut beraten, sich um eine zügige Umsetzung zu kümmern. Ich persönlich habe nach wie vor nicht verstanden, warum man im Jahr 2025 noch so viel Zeit braucht, um eine Erhöhung der Mütterrente umzusetzen. Aber es ist klar, dass sie kommt. Und es ist für mich auch eine Frage der Wertschätzung gegenüber den Müttern und ihrer Erziehungsleistung.
Es ist auch eine Frage der Wertschätzung, dass man Millionen Familien in diesem Land, die seit Jahren unter viel zu hohen Energiepreisen leiden, endlich mal ein bisschen von dieser Stromsteuer
deswegen
wegnimmt.
Deswegen kriegen auch die Familien 3 Cent pro Kilowattstunde Ersparnis, weil die Maßnahme, die wir beschlossen haben...
Wir drehen uns jetzt im Kreis, Herr Huber. Ich sage Stromsteuer, Sie sagen einfach Netzentgelt. So läuft das Spiel heute Abend hier, aber das hat jeder mitgekriegt.
Und 1.1.27.
Sie sind guter Dinge, ich weiß. Ich werde mir die Formulierung merken. Wir werden
bis dahin
noch öfter sehen. Und ich freue mich sehr auf die guten Dinge, die da noch kommen. Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.